Shortleg.
Das ist natürlich jetzt ein Monsterding.
Ich bin noch irritiert.
Der Daten.de Podcast, präsentiert von Bulls.
Dräng mich doch hier nicht auf.
Jetzt.
Die Nummer 7 ist die magische Zahl für Gabriel Clemens. Am 7.7. steht der German Giant in seinem 7. PDC-Finale und endlich hat es geklappt. Das Saarland hat einen PDC-Champion und sein Name lautet Gabriel Clemens. Damit herzlich willkommen zu Shortleg Kompakt, dem Daten.de-Podcast, präsentiert von Bulls. Hier begrüßt euch Moritz Kethner und ich freue mich auf Benny Scherb an meiner Seite.
Ja, hi Moritz. Irgendwie auch schon wieder eine historische Folge. Schön, dass wir heute auch zumindest über etwas Positives reden können. So viel war es ja doch nicht.
Ja, wir hatten nämlich im Vorgespräch auch den heutigen zermürbenden Tourcard-Qualifier-Tag, aber das soll nichts wegnehmen von dem, was am Dienstag passiert ist. Ja, ihr hört uns hier bei allen gängigen Podcast-Plattformen oder auf dem Daten.de YouTube-Channel und wie immer der Dank an alle, die uns bei Patreon unterstützen. Mit einem kleinen monatlichen Beitrag geht das dort und dann freuen wir uns wirklich sehr, dass das hier auch ein bisschen Würdigung erfährt. Und ja, wir haben auch ein bisschen Würdigung in dieser Folge vor uns. Wir haben die Players Championships 23 und 24 in Leicester gehabt, wie schon erwähnt, mit einem ganz, ganz dicken deutschen Ausrufezeichen. Hatten dann heute noch die European Tour Qualifier oder man könnte auch sagen die Cristo Reyes Festspiele, mehr dazu später. Und dann blicken wir am Wochenende noch auf die PDC Europe Next Gen zurück. Um in dem Wortspiel zu bleiben, sind das vielleicht die Jamie van de Werth und Jan Schmidt-Festspiele, auch wenn das etwas sperrig klingt. Steigen wir aber ein mit der Pro Tour, mit den Players Championships 23 und 24. Ich mach's mal chronologisch trotzdem, damit wir so ein bisschen auch die Ereignisse aufziehen können, sofern das überhaupt möglich ist, und so ein bisschen dann den Höhepunkt in die Folge hinein verlagern, so einen kleinen Cliffhanger an dieser Stelle. Players Championship 23, das ging an Cameron Menzies, nämlich den Schotten, der hinterher gesagt hat, ich dachte, ich würde nie wieder eins gewinnen. Und Menzies, wie er leibt und lebt im Interview. Und Benny hat damit natürlich dann auch frühzeitig den Deckel drauf gemacht, dass beim World Matchplay für ihn nichts mehr angebrannt ist.
Ja, so ist es. Am Ende auch so ein Stück weit, ein sehr wichtiger Titel für Menzies, der ja auch in letzter Zeit eher gestruggelt hatte. Ich glaube jetzt aber dennoch, wenn man es jetzt on the long run guckt, jetzt ja auch der dritte Titel im dritten Jahr in Folge, den er einfährt auf der Pro Tour. Das heißt, so zumindest über die lange Distanz kommt da schon so ein bisschen Konstanz auf. Super souveräner Tag. Das waren jetzt nicht die mega großen Zahlen, die wir da von Menzies gesehen haben, aber die Art und Weise hat mich dann doch auch positiv überrascht. Nicht nur, dass auf dem Weg auch so gute Informspieler wie im Finale eben Cristo Reyes, davor Dave Chisnell, geschlagen werden konnten, sondern die Art und Weise, wie er sich auch an Bord gegeben hat. Ich habe ihn als sehr erwachsen wahrgenommen. Wir alle kennen ja den Charakter von Cameron Menzies, der an Bord auch mal ein bisschen über die Stränge schlägt mit seinen Emotionen. Irgendwie wirkte er deutlich gefasster und das sollte sich eben auch an Bord niederschlagen. Deswegen, wichtiger Titel für Menzies, genau am richtigen Zeitpunkt auch, glaube ich, durchaus psychisch, weil, ja, wie gesagt, der musste ja auch einiges in den letzten Monaten durchstehen.
Vielleicht ja wirklich Langfristfolgen auch vom World Cup of Darts. Da hatten wir auch darüber gesprochen, dass das wirklich eine Reifeleistung an der Seite von Gary Anderson war. Also da ist was in Bewegung, vielleicht auch diese WM-Story, die jetzt so langsam dann auch auserzählt ist. Das hat noch 2, 3 Monate begleitet, auch. Natürlich wird er da auch immer gefragt, was macht die Hand, wie sieht das aus, und jetzt nach vorne schauen zu können und dermaßen konstant seine Leistung abzurufen, spricht für Cammy, hat mit einem 100er Average gegen Carl Knight den Tag begonnen und danach sagst du, ist das eigentlich gar nicht das alleroberste Regal, aber eben sehr, sehr hohes Grundniveau, spielt 96 gegen Nathan Potter, gut, dann wird er von Cor Dekker auch nicht gefordert und ja, gegen Josh Rock geht es nochmal auf 98 hoch, gegen Charlie Manby 96, bei Chizzy dann 95 gespielt und ungefähr dort in der Range war dann auch im Finale und damit eben, wie gesagt, Cameron Menzies im World Matchplay Race gesichert. Im World Grand Prix Rennen ist er dann auch ziemlich nach oben gerückt. Das hat auch Auswirkungen auf deutsche Spieler, auf die wir gleich kommen werden. Zunächst aber dann Cristo Reyes im Finale noch zu erwähnen. Und mal abgesehen davon war es, dass es überfällig war, Cristo Reyes Das erste PDC-Finale überhaupt. Auch unglaubliche Geschichte.
Ja, und das erste eines Spaniers seit 2011 habe ich gehört. Da war es nämlich, glaube ich, Toni Alcinas. Und Reyes, also du hast schon richtig gesagt, eigentlich war das einer der erwartbarsten Finalisten, erstmaligen Finalisten, den wir in diesem Jahr bisher erlebt hatten, weil also die Performance, die Christo Reyes von Anfang bis Ende, seit dem Tourcard halt im Januar, bis jetzt durchzieht, ist wirklich Hut ab, aller Ehren wert. Und ja, am Ende war dieses Finale nur folgerichtig. Auch da, naja, musste im Endlauf nicht das ganz große Niveau ran, insbesondere im Viertelfinale und im Halbfinale nicht. Da reichte dann ein Schnitt rund um die 90er-Marke jeweils gegen Daniel Ayres und gegen David Sharp, die auch namenstechnisch, glaube ich, naja, dankbare Lose sind für ein Viertelfinale und Halbfinale auf der Pro Tour. Trotzdem muss man diese Leute erstmal schlagen. Zuvor, ja, aber dafür auch 105 gespielt beim Whitewash über Willie O'Connor. Also wirklich ein geiler Tag. Und wir müssen uns einfach nochmal zurückdenken. Ich meine, der Mann hatte über 5 Jahre lang keinen professionellen Dart geworfen. Dann kam dieser irre Qualifier, den er dann zur WM gespielt hat, wo er plötzlich wirklich dreistellige Zahlen en masse gespielt hat, wie man an Statistiken ablesen konnte. Spielt eine gute WM, geht, glaube ich, gegen Van Veen dann raus in einer guten Partie. Aber auch da hat man gedacht, okay, als wäre der nie weg gewesen. Und dann holt er sich die Tourcard und startet so in die ersten 6 Monate. Also das ist wirklich irre.
Ja, und wir werden Ihnen dann auch zum Abschluss oder im Mittelteil dieser Folge, zum Abschluss des Proto-Blocks auch dick drin haben, weil dass er jetzt auf dem Floor sein erstes Finale erreicht, ist ja auch deshalb überfällig, weil er auf anderen Floor-Turnieren, nämlich den European Tour Qualifiern, auch komplett durchpflügt. Das hatten wir vielleicht so im letzten Jahr mit Nico Springer gesehen. Und sonst mal Daryl Gurney, der, glaube ich, auch mal so 8 von 13 Qualis geschafft hat, was ja wirklich bei 10 Quali-Plätzen auch absolut irre ist. Sieg, der natürlich an diesem Tag auch raussticht, ist der Sieg gegen Wessel Naiman. Also den musste er dann eben auch knacken, den aktuell besten Pro-Tour-Spieler. Und überhaupt war es dann natürlich ein Turnier, was auch gekennzeichnet war davon, dass echt einiges in der ersten Runde rausgegangen ist. Ist natürlich schon einmal krass, so Gary Anderson gegen James Wade ist ein Erstrundenspiel im Stream. Auch so gar nicht so richtig auf dem Schirm gehabt, dass Anderson natürlich durch die vielen European Tour Absagen auslassen, da natürlich auch jetzt rausgefallen ist. Aber Nan van Gerven, Gerwit Price, Gian van Veen, Ross Smith, Michael Smith sind da beide rausgegangen. Also ja, da war schon einiges los und dann kommen halt so Namen wie David Sharp ins Halbfinale und eben auch Dave Chisnell. Wir haben schon gesagt, der Last Chance Saloon für das World Matchplay war da eröffnet. Und auch Dave Chisnell, ich hatte ihn gar nicht so heftig auf dem Schirm gefühlt, auch wenn man natürlich diese Rankings immer sieht, dass der da so mittendrin ist, weil er ja so ein unscheinbares Jahr auch irgendwie spielt. Und dass Dave Chisnell trotz schlechter Form und er hat abgenommen und mal gucken, wie lange das überhaupt noch geht. Es schafft zu den besten 32 Spielern der Welt aktuell weiterhin zu gehören. Das finde ich ist auch bemerkenswert zumindest.
Ja, und dann auch genau unter diesem Druck, unter dem er stand. Er wusste ja praktisch, dass er ein großes Ergebnis noch braucht, um überhaupt zum Matchplay zu kommen. Dann dieses Halbfinale auszupacken und dann ja auch übrigens in der ersten Runde sich durch einen Decider zu beißen, in dem Tom Bissell gegen ihn fast 105 spielt. Also das ist schon mal auch ein Zeichen dafür, dass Dave Chisnell immer noch, naja, natürlich auch solche großen Matches gewinnen kann. Wie es dann auf der Bühne aussieht, wir sind mal wieder gespannt. Wir wissen nicht, welchen Dave Chisnell wir diesmal bekommen bei dem World Matchplay. Die Tendenz bei mir ist eher, dass wir auch da eher einen Verhaltenen sehen. Aber für ihn ist überhaupt erstmal wieder wichtig, dass er sich für diese große Bühne qualifiziert hat. Und das hat er ja auch mit diesem Halbfinale zumindest erstmal untermauert. Am nächsten Tag dann, glaube ich, festgemacht, oder? Oder war es nach dem Tag schon
Nee,
fest?
genau, musste dann im letzten Tag noch
Ja,
gegen
ne?
Hatter und Gurney so ein
Stimmt.
bisschen zittern. Das war so das Trio, was realistischerweise die Chancen hatte. Aber ja, Dave Chisnell spielt wieder beim World Matchplay. Hatte ich so nicht unbedingt auf der Rechnung. Ich glaube, damit können wir dann, ja, vielleicht wenn wir im Viertelfinale noch einmal erwähnen, Daniel Ayres als Nachrücker dann auch, genau, Viertelfinale. Tom Sykes, Charlie Manby, auch jetzt das zweite Mal, nee, das dritte Mal sogar das Viertelfinale erreicht. Und auch ein Christian Kist, der irgendwie, ich weiß nicht, der spielt manchmal auch so irgendwie 80er-Schnitt wieder und man weiß ja immer mit seiner Gicht nicht so richtig, aber grindet auch so ein bisschen die Resultate raus teilweise. Das auch irgendwie sehr, sehr spannend. Ja, wenn wir sonst eine Runde zurückspringen, dann finden wir auch den besten Deutschen an diesem Tag. Und das ist mal ein Name, den wir dort noch gar nicht hatten und für den ich mich persönlich auch dann sehr freue, weil er, glaube ich, auch in den ersten Wochen und Monaten ziemlich viel fressen musste, um es mal so zu sagen.
Ja.
Nämlich Jorik Hofgens, der sein erstes Achtelfinale spielt, verdient, glaube ich, auf jeden Fall und ja auch heute an diesem Montag sehr gute Leistung dabei gehabt hat.
Ja, und spielerisch hatte ich auch schon am Anfang gedacht, die Form sieht eigentlich ganz gut aus. Natürlich gab es dann auch zwischendrin, wie es eben ist als Neuling auf der Tour, als so junger Neuling, dann auch noch wirklich ein paar Runden Lehrgeld. Aber spielerisch gab es viele Matches, wo ich dachte, okay, die waren eng, die hätten auch 45, 55 eher in die Richtung von Hofgens gehen können. Dass er sich jetzt mal mit so einem kleinen Run belohnt, ist enorm wichtig. Und dann sich aber auch dann mal durch diese Crunch Times beißt. Also einerseits dann im Decider gegen Ian White in der ersten Runde,
Und da ja auch
dann
schon
ja auch.
drei Matchstarts überlebten und checkt dann
Ja.
68. Und das ist halt so ein Moment, da könntest du denken, so, ah, schon wieder doof, enges Match, ich war nah dran und ja gut, jetzt hat mein Gegner halt Matchstarts. Aber mit dem Mindset,
Ja.
checkst du die 68 ja nicht in zwei Darts einfach trocken weg, ne? Also
Ja, und ganz
dran
genau,
geblieben.
dann der nächste Decider ja in Runde 3 gegen Andy Bolton, der ja auch keine Tourcard hat, immer noch, glaube ich, immer noch Challenge Tour spielt, wenn ich mich nicht gerade komplett irre. Jedenfalls auch da, er führt 5-2, glaube ich. Bolton kommt noch mal ran auf 5-5 und trotzdem ja, ist dann Hofgens derjenige, der diesen Decider für sich entscheidet in 17 Darts. Also er reift und das ist, glaube ich, enorm wichtig, dass er hier ja auch mal mehr als diesen einen Sieg holt, um zu zeigen, yo, der gehört da schon auch gerade hin.
Noch kurz ergänzt, Bolton ist Tourcard-Holder, meines
Okay,
Wissens, aber
tut mir
ich
leid.
weiß auch gar nicht, wie es
Dann.
im Tourcard-Race sieht, aber dann auch wieder danach aus, dass es nächstes Jahr die Challenge-Tour für Bolton sein darf. Auch irgendwie so ein Fahrstuhlspieler vielleicht geworden über die letzten Jahre, in den 10er-Jahren ja vielleicht ein bisschen länger dabei. Ja, aber Hofgens war dann der Lichtblick aus deutscher Sicht. Sonst dritte Runde hatten wir nichts zu verzeichnen. Müssen Schlaglichter eher in der zweiten Runde setzen. Ja, was kann man da vielleicht hauptsächlich rausnehmen? Mit Sicherheit Dominik Grülich, der echt die letzten Wochen, Monate struggelt und dann mal mit Perol Ljubic sicherlich ein dankbares Erstrundenlos mitnimmt, aber auch gegen Jim Long dann leider Matchstarts verpasst.
Ja, ganz genau. Auch ein Match, was er, naja, gewinnen müsste in Normalform. Deswegen besonders ärgerlich, weil auch dieser Jim Long absolut schlagbar gewesen wäre. Aber ja, Grüllich tut sich gerade wieder ein bisschen schwer, hat gerade eine schwierigere Phase. Ebenso ja auch mit zwischendrin kleineren Lichtblicken immer wieder. Aber dennoch auch Arno Merk, wo man sich so dachte, auch zum Anfang des Jahres, spätestens nach der guten WM auch im letzten Jahr, wenn der diesen Rückenwind mitnimmt aus dem Vorjahr, dann kann da auch was gehen in Richtung Tourkarte. Jetzt gerade wird es nochmal wahrscheinlich eng auch mit WM. Wir sind da gespannt, ob er da noch den Turn hinbekommt. Ist natürlich absolut möglich. Der hat es drauf, aber auch hier, ja, wichtiger Sieg gegen Samuel Price, aber auch da würde man denken, gegen Christoph Ratajski, gegen diesen Christoph Ratajski wäre auch in Normalform von Arno Merk was drin gewesen in Runde 2. Deswegen auch da schade. Und sonst, ja, Gaga Clemens wieder auch relativ zuversichtlich mit den Erstrundensiegen bei ihm. Deswegen auch hier wichtig, aber auch da ging es nicht darüber hinaus. Es sollte besser werden. Und dann auch Max Hopp, die deutsche Lebensversicherung aktuell, glaube ich, kann man sagen, auch hier wieder mit einem wichtigen Sieg, wenn es auch gegen Rob Cross da nicht weiterging.
Ja, und ich hatte auch noch Kai Gotthardt mir
Genau.
notiert. Mitte Juni hatten wir ja schon mal mehr drüber gesprochen, weil da ja wirklich dann so ein bisschen der Ausbruch auch kam mit ein, zwei Hunderter Averages, die ihm gelungen sind und auch hier dann wieder ein Sieg, 96er Schnitt. Also der hat jetzt auch wieder ein sehr starkes Niveau erreicht, wo es, glaube ich, einfach darum geht, ja, weiter Spielpraxis zu sammeln, dann sind die 2 Jahre jetzt halt zumindest aus Tourkartensicht futsch, aber eben nicht völlig unnütz und vergebens. Und vielleicht ja auch so ein Mindset, gut, das wird ihm nicht die Tourkarte retten wie Lukas Wenig, aber an den erinnert mich das so ein bisschen so dieses, dann gehe ich jetzt halt im Januar in die Q-School und
Ja.
vielleicht befreit dich das auch dann natürlich davon, zu denken, ich könnte jetzt und müsste ja langsam mal Preisgeld sammeln, weil du eh weißt, nein, der Zug ist abgefahren. Vielleicht gelingt es ja auch dann irgendwie noch, sich sogar Richtung WM zu spielen, über den Last Chance Qualifier möglicherweise. Von den Leistungen her wäre er da jetzt auch nicht am unteren Ende der Liste, was die Favoriten betrifft. Von daher Dürfen wir da auch sehr, sehr gespannt sein. Ja, ansonsten hatten wir Martin Schindler, Riccardo Pietrezco, die gehen sofort raus. Der eben erwähnte Lukas Wenig eben auch. Muss noch dazu sagen, Nico Springer war gar nicht dabei im Block und Menzo Suljovic, ja, der war wegen einer Flugverspätung gar nicht rechtzeitig dabei. Auch natürlich ultra bitter, dass das dann so passiert ist.
Ja, besonders schmerzhaft natürlich auch für Marvin Kraft, der ja gegen Benjamin Pratt-Nehmer dann nur seine 71, 72 Punkte spielt. Das war natürlich schmerzhaft. Ebenso übrigens auch Martin Schindler, um das nochmal herauszuheben. Es bleibt ein Riesenfragezeichen, ne? Also gegen einen Rhys Griffin, der 83, 84 spielt. Da sollte auch das B- oder C-Game im Zweifel für einen Martin Schindler reichen. Das tut es aber gerade nicht immer. Und zumindest. Und das ist natürlich ja in dem Fall auch wieder eine schmerzhafte, herbe Erstrundenniederlage leider.
Das wäre theoretisch eine gute Überleitung auf den nächsten Tag. Neun Data von Dave von Joe Cullen noch kurz erwähnt. Und wenn man dann mit den Deutschen und es müsste eigentlich und das ist ja alles doof, dann landet man unweigerlich bei der Players Championship Nummer 24. Ich muss es auch mal direkt so sagen, ich hatte am Dienstagnachmittag gar keine Möglichkeiten zu verfolgen und dann mache ich das immer so, ich scroll so von unten nach oben, scroll das so durch. Und bin dann natürlich bei jedem Sieg oder Niederlage immer dann für die nächste Runde schon so am Gucken bei Dart Connect, ah, okay, was gegen wen muss er jetzt spielen? Könnte das jetzt klappen? Und ich kann auch dazu sagen, der liebe Daniel aus unserem Team hatte mir am Montagabend schon so Bilder für die Folge geschickt, ne, zum Verbreiten auf YouTube, auf Spotify und da war dann Cameron Menzies drauf. Und dann habe ich schon gescherzt, okay, jetzt dann darf ja jetzt kein Deutscher was reißen, beziehungsweise hoffen wir mal nicht.
Ja.
Er sagte schon, ja, dann würde ich auch am Mittwoch noch ein neues Bild basteln für dich. Und dann guckte ich so durch und dachte so, jo, alle Deutschen nach ja teilweise der ersten Runde schon raus und man scrollt und dann schlägt Clemens Michael van Gerven, dachte man sich so, oh, nehmen wir mit und ich scrollte dann so hoch und hoch und hoch und Clemens stand immer auf der linken Seite von Dart Connect bis ins Halbfinale und ab da konnte ich dann so richtig schön live einsteigen und die Freude war natürlich dann umso größer, siebter Anlauf. Siebtes Finale für Gaga Clemens und diesmal ist es dann gelungen. Finalerfolg gegen Luke Woodhouse und
Und
ja,
wie?
die Reaktion, genau. Und wie die 170 zum Sieg, diese Reaktion, dieses ungläubige Lachen. Ja, nimm du mich mal mit, wie du das alles erlebt hast gestern.
Ja, ich habe tatsächlich, ich habe auch eine kleine Anekdote zu erzählen, denn ich habe genau rechtzeitig für die 170 eingeschaltet, lustigerweise. Ich kam gerade nach Hause und habe gedacht, naja, also ich habe noch gesehen, dass Gaga im Halbfinale stand, habe auch noch nicht gemerkt, dass er Brandon Dolan deutlich geschlagen hatte. Und dann schalte ich ein und da steht 7-6 Gabriel Clemens und da stand diese 170 plötzlich. Und genau, also tatsächlich auch so im Stream. Und dann sehe ich, wie der diese 170 auspackt und das Bullseye ja auch sowas von mittig trifft. Und du hast schon richtig gesagt, dieser Lacher, weißt du, dieser ungläubige Blick von Gabriel Clemens nach dem versenkten Matchstart ins Bullseye mit dem Blick aufs Board, das ist wirklich, also eigentlich muss man sich dieses Bild einrahmen. Also da fiel so ein riesiger Stein, so ein riesiger Brocken von seinem Herzen. Ich meine, das siebte Finale, das siebte Protofinale, sechsmal knapp gescheitert, häufig knapp gescheitert zumindest dazwischen. Und all diese sechs Finals eigentlich waren zu viel besseren Zeitpunkten, also wären diese Siege wären viel zwingbarer vielleicht gewesen in den ersten sechs Finals, weil die Form da noch viel eher gestimmt hat. Und jetzt muss man ja wirklich sagen, Gabriel Clemens quält sich so ein bisschen von Sieg zu Sieg eigentlich. Das kam ja wirklich, zumindest dieser absolute Run ins Finale kam ja auch fast quasi aus dem Nichts. Und dann genau diesen ersten Titel zu ziehen, Hut ab, Gabriel Clemens und ja, man kann ihm nur wünschen, dass damit jetzt auch so ein Stück weit dieser Bann gebrochen ist.
Ja, also absolut Happy Days für Gaga. Dieses Lachen ist wirklich auch irgendwie Gaga in a nutshell. Und
Ja.
auch, glaube ich, wo diese 8 Jahre des Wartens auch so zusammengefasst werden, weil er ist ja auch einer dieser Ever-Presence-Gefühlte, er ist bei jedem Players Championship-Turnier dabei, hat sich auch durch so manchen Krankheitstag und so manches Fußweh auch, glaube ich, durchgespielt in seiner Karriere in diesen 8 Jahren Pro-Tour bislang. Und dann hast du ein paar Finals mal dabei gehabt, wo es enger war. Da war ja auch dann. Ja, deutliche Niederlagen zuletzt, hat auch mal 8-0 auf die Mütze bekommen. Das letzte Finale gegen Kim Heibrechts 8-1 verloren, wo man so dachte, Mensch, eigentlich hat er das doch auch im Tank und könnte das. Und Deswegen auch wahrscheinlich gerade wegen dieser 170 so, ja, also wenn es mir dann gelingt, dann natürlich so, war ja klar. Das ist natürlich einfach wunderschön zu sehen. Auch lustig dazu, dass Gaga noch vor wenigen Tagen, ich weiß, auf ein Video auf dem YouTube-Kanal, ich glaube, The Fishing King ist es gewesen. Ich bin mir nicht ganz sicher, weil ich auch im Angelsport nicht so bewandert bin. Auch irgendwie über 200.000 Abonnenten der Kanal. Also der hat uns noch vor einer Woche vom Fischen erzählt und dann angelt er hier den Größten im Finale. Das passte dann auch noch irgendwie ins Bild hinein. Vielleicht so den Tag allgemein. Wir beginnen in der ersten Runde mit dem Aufgalopp gegen Thomas Lovely. Das, ja, war schon mal so ein guter Start. Und dann ja auch ein Spiel gegen Michael van Gerven, wo man eigentlich sagen muss, ja, er spielt einen 92er Schnitt. Das ist eigentlich etwas, was Michael van Gerven zu Bestzeiten niemals entgehen lassen hat, aber wo man auch hier merkte, ja, da reicht ein konstantes Spiel dann auch schon aus.
Ja, absolut. Und das, also am Ende bleibt mir eigentlich insbesondere auf dem Weg ins Finale diese Achtelfinale gegen Scott Williams, weil diese neuen Darter und trotzdem diesen Decider ziehen. Wie gesagt, also diese zwei Decider in Folge ja dann auch. Kevin Dütz vorher, der ja absolut in einer eigentlich brachialen Form ist in diesem Jahr oder in den letzten Monaten, im letzten halben Jahr, vielleicht auch schon ein bisschen länger. Trotzdem genau diese Decider, diese Momente durchzuziehen. Michael van Gerven noch auf dem Weg. Einer der wenigen großen Namen, der ja dabei war. Ich meine, auch die Lukes waren wieder nicht dabei. Espinel waren ja auch wieder nicht dabei. Aber trotzdem, so einen Tag dann zu ziehen. Ich glaube, vorhin hat Kevin Schulte im Checkout-Podcast auch so schön gesagt, es gibt wenig Spieler, denen man es eigentlich auch so gönnt, weil Gabriel Clemens auch einfach so unfassbar fleißig ist und so viel arbeitet an seinen Darts. Und deswegen, also dieser Arbeiter am Dartsboard hat jetzt endlich auch diesen Titel. Das hat mich wirklich sehr gefreut.
Ja, sprich die beiden 6 zu 5 Erfolge an Clark Scott Williams, der 9-Data-Weg, Triple 16, Triple 19, Doppel 18 auch. Ein Scott Williams
Typisch Scott
Classic.
Williams, ja.
Kein anderer spielt das so. Maufer 19 Anfang, ja, und auch die 16 mit drin, aber natürlich spannend, weil 125, kannst auf Bull gehen, kannst alles Mögliche aus diesem Weg veranstalten, aber ist natürlich trotzdem Wahnsinn, auf der 141 mit dem 16er Segment zu starten. Und ich glaube, das war dann ja auch das Match, wo sicherlich das Glück auf Gagas Seite war. Beim Stand von 4 zu 3 hat dann Williams ja auch echt noch mal zwei Aufnahmen verscheppert auf Doppel, wo man dann vielleicht auch gemerkt hat, gut, der 9-Data hat ihn vielleicht auch ein bisschen zu sehr in die Höhe gehoben und vielleicht hat er versucht, sich zu beruhigen und es ist nicht so ganz gelungen. Und in dem Moment hatte dann Gaga zugepackt, trotzdem dann aber auch das Break wieder zum 4 zu 5 hinnehmen müssen, dann doch wieder ausgeglichen. Und das war so ein bisschen die Achterbahnfahrt, nach der dann auch der Knoten so ein bisschen geplatzt war, muss man ja sagen. 6 zu 1 gegen Micky Menzel, bei dem ja zu dem Zeitpunkt dann auch wirklich gar nichts mehr im Tank war.
Ja.
Die Iren dann allgemein ohne Chance. Auch Brendan Dolan, den er mit dem 101er Schnitt dann wirklich mit seiner besten Leistung mit 7 zu 3 in Schach halten kann. Und ja, sonst gehen wir noch mal kurz rein ins Finale gegen Luke Woodhouse. Eigentlich ja Traumstart für ihn. Woodhouse verpasst einiges im dritten Leg und dadurch zieht er dann auch 3-1, 4-1 weg. Es steht dann 6 zu 2. Aber dann kommt Woodhouse plötzlich auf und ja, macht die Sache nochmal spannend.
Ja, es geht wirklich in diese Phase in den 6 zu 6. Also er kommt noch mal nicht nur ran, sondern gleicht noch aus dieser gefährlichen Situation. Und ja, umso interessanter ist, dass dann eben dieser 17er kommt und dann eben aus dem Nichts zum Match diese 170 für Gaga Clemens. In der Phase, wo man sich denkt, okay, der 17er, den muss er vielleicht dann noch spielen. Dann steigt natürlich der Druck eigentlich hinten raus noch viel mehr und genau dann die 170 zum Match, das ist wirklich, ja, in beeindruckender Manier. Anders kann man es nicht sagen.
Ja, vor allem, es waren ja sogar Chancen da zum 7 zu 2 zwischenzeitlich. 122 hat er fast gecheckt und dann
Ja.
geht es da unten dann nochmal schief. Dadurch so ein bisschen die Tür wieder für Woodhouse geöffnet. Und ja, das hat dann doch wieder für schwitzige Händchen gesorgt. Man will ja gar nicht wissen, wie es Gaga überhaupt ergangen ist. Schwitzige Hände ist deswegen ein Stichwort, weil das die Worte von Marvin im Stream bei Adrian Geiler waren gestern, dass dem die Hände so ein bisschen flüssig geworden sind. Also da.
Stimmt, auch
So
ein
viele
schöner
Stories
Ausschnitt.
drumherum, ne? Also für Marvin natürlich auch Happy Days, kommt aus dem Urlaub wieder, setzt sich da in den Stream und zack, ab den Titelerfolg für Clemens. Ich muss es auch in dieser Folge noch einmal erwähnen. Marvin van den Boom, der, wenn er denn mal Abstand vom Dartsport nimmt, so richtig natürlich nicht, aber er ist zumindest im Urlaub gewesen und selbst da Martin Schindler und Janni an der Strandpromenade trifft, in tausenden Kilometern
Soll so sein.
Entfernung. Ich weiß nicht, ob das schon gehört hattest, aber das musste ich. Ich habe es in der letzten Folge vergessen zu erwähnen, weil das noch kurz vor der Folge reinkam. Ich dachte, das gibt's ja nicht. Also, die Welt ist klein und die Welt hat jetzt auch einen Titel für Gabriel Clemens parat, dem Interview danach auch, ja, gewisse Sprachlosigkeit, der Dank seiner Frau auch über die Unterstützung, die ja grenzenlos ist und man auch sieht, ja, hinter den meisten starken Dartspielern stehen auch starke Angehörige, Ehepartner, die das mittragen, die mitreisen, die da immer auch in schwierigen Zeiten da sind und ja, insofern absolut verdient, ein Spieler, dem man es gegönnt hat und ja, auch ein Zeichen. Ich hatte Anfang des Jahres ja so den Artikel für daten.de geschrieben, Bühne top, sonst flop, also das ist auf der Pro Tour, insbesondere auf dem Floor, mit den Titeln auch immer schwierig war und das hat jetzt Gabriel Clemens aber auch dann gebrochen und gezeigt, so kann es gehen.
So ist es, aber und es ist schwierig, von so einem geilen Erfolg dann irgendwie ja, in den
Was ist das für ein
Fotoalltag wieder
Bruch?
einzutun. Das wortwörtlich, was ist das für ein Bruch?
Ich
Denn
will, warte, ich will noch nicht brechen. Eine Sache muss man auch noch erwähnen. Dann schieben wir den Bruch noch kurz auf.
natürlich.
Die Grand Slam-Qualifikation hängt da
Ja.
natürlich auch dran. Das ist auch noch ein sehr, sehr spannendes Thema. Dadurch, dass ja Luke Littler allzu viele Major-Titel sammelt, verschiebt sich natürlich die Prioritätenliste Grand Slam in diesem Jahr auch ja mit erweitertem Feld. Also das ist dann auch noch mal so ein Bonus on top. Wir haben bei Lukas wenig gesehen, wohin das alles führen kann, wenn man so einen Bonus mal mitnehmen kann. Also von daher auch das noch abschließende Bemerkung. Ja, einfach eine tolle Geschichte. Natürlich auch die Frage, die können wir vielleicht doch auch jetzt noch anschließen. Also wir verschieben das mit der Misere, die danach folgt. Was das jetzt ja auch bedeutet, ich meine, klar, Richtung World Grand Prix oder so, da müssen wir zumindest zum jetzigen Stand nicht dran denken. Da fehlen auch leider dann die European Tour Qualifikation auch in diesem Jahr wieder. Aber zeigt ja auch, dass eben dieser Abgesang eben gar nicht da ist. Ne? Also nicht dieses, ja, mal gucken, kann man sich wie viele Jahre auf der Tour halten und kann man diesen Abstieg aufhalten. Aber das sieht man vielleicht von außen einfach so. Aber jetzt auch in diesem Jahr, Anfang des Jahres schon Viertelfinale, auch zuletzt wieder im Frühling. Da kommen jetzt schon Ergebnisse und da würde ich sagen, ist jetzt der Wind von der WM nicht vollends mitgenommen, was man so dachte nach dem Humphrey-Spiel, aber zumindest in einer Art und Weise, wo ich sage, das ist stabil, ne? Und ist zumindest auch besser als das, was vielleicht vor ein, zwei Jahren im Schnitt so lief.
Absolut, also das kann man, glaube ich, durchaus sagen. Ich hatte auch, natürlich waren jetzt diese 6 Monate bisher in diesem Jahr und auch schon im vergangenen Jahr, das gesamte Jahr bei Gaga auch so ein bisschen unberechenbar. Es war mal Hü, mal Hott. Man hatte das Gefühl, okay, jetzt geht's bergauf. Dann spielt er mal eine 100er Average, dann folgte darauf häufig dann aber auch mal so eine 85 oder so und es ging dann wieder raus. Aber ja, so ein Tag, so einzelne Tage, wo es dann mal so läuft. Die können einem dann natürlich auch so einiges retten. So ein Turniersieg ist natürlich dann auch so eine Art Skinsaver, auch wenn es jetzt nicht für den Grand Prix reicht. Immerhin muss man sich jetzt, genau, zu diesem Fallout aus den Top 64 muss er sich jetzt überhaupt gar keine Gedanken mehr machen. Mit dem Sieg natürlich auch auf Habenseite. Die WM sieht super aus. Da brennt nichts mehr an. Aber natürlich trotzdem schade, also in der Regel ist ja so ein Turniersieg auch ein Door-Opener für die größeren Turniere häufig. In dem Fall halt vielleicht immerhin für den Grand Slam, das wäre natürlich schon mal enorm wichtig, auch fürs Preisgeld.
Ja, und natürlich dann auch so ein bisschen bitter, dass das jetzt kurz vor dem World Matchplay
Ja.
passiert, ne? Also das ist ja irgendwie auch immer so, aber gut, ist jetzt ja nicht so, dass das nichts wert wäre, aber
Nee,
das
nee.
ist ja auch so ein Thema, dass natürlich dieser Sieg ihn jetzt nicht zum Matchplay mehr bringt und auch nicht mehr zum nächstjährigen. Aber gut, das ist dann so, wenn man guckt, Richtung WM sieht das alles natürlich wunderbar aus und ich hatte auch überlegt, klar, die Nummer 41 im Race für nach der WM, das fand ich schon spannend genug. Und theoretisch, ja, könnte sogar bis in die Top 40, wenn jetzt gute Ergebnisse weiterhin kommen, auch bis zur WM gehen, hätte jetzt keine großen Vorteile oder so. Gehörst du halt nur zu den Top 40 Pro, Order of Merit Qualifiern, aber ja, das noch so die Einordnung, was die Rankings betrifft, aber dann kannst du jetzt deine aufgeschobene Überleitung gerne zurückholen.
Ja, zum einen muss man natürlich trotzdem sagen, Max Hopp wieder mit einem Sieg, konnte Stefan Hendrik 6-3 souverän schlagen in Runde 1. Geht dann in einem, naja, etwas unglücklichen Decider dann gegen Danny Noppert raus, 5-6, wo er eigentlich dann das vorletzte Leg hat Max eben natürlich so leicht verpennt, kam da nicht hinterher. Und dann ja gegen den Anwurf scored er dann wieder ganz gut im Decider. Ja, aber Danny Noppert macht dann eben mit 14 Darts aus. Schade, aber dennoch auch hier wieder Preisgeld. Nichtsdestotrotz, Moritz, müssen wir leider sagen, alle anderen unserer mittlerweile ziemlich vielen Tourcard-Holder sind in Runde 1 ausgeschieden. Das auch in Teilen wirklich mit sehr enttäuschende Leistung, kann man, glaube ich, sagen. Also Leon Weber, auch der ja zwischenzeitlich mit echten Achtungserfolgen, muss ein Whitewash über sich ergehen lassen gegen Rob Cross, spielt selbst nur Anfang 80. Lukas Wenig wieder zwei Turniere und zwei Niederlagen in der ersten Runde. Ricardo Pietrzko geht 4-6 gegen Andrew Gilding raus. Arno Merk wieder mit einer knappen, ärgerlichen Niederlage gegen Christopher Wickenden im Decider, wo du sagen musst, das ist ein Spiel, das musst du auf dem Weg zu einer Weltmeisterschaft dann irgendwie auch gewinnen. Gotthardt nur Mitte 80, Hofkens nur Mitte 80, Kraft nur Mitte 80, Grüllich geht wieder mit einer guten Leistung raus, Zerwinski geht mit einer Leistung unter 80 raus. Also, es ist wirklich ärgerlich. Und irgendwie verfestigt sich das Bild. Wir haben zwar so viele Tourcard-Holder wie noch nie, aber ob es immer auch die besten Spieler aus deutscher Sicht sind, da kann man immer noch ein Fragezeichen hintermachen, oder?
Es gibt halt Wasser in den Wein. Also, ich habe auch, als ich das Zwischenfazit zur Saison so ein bisschen aufgestellt habe und dachte, eigentlich so ein Gabriel Clemens so vor jetzt im Titel, dachte ich auch, ist schon im Soll. Lukas Wenig wahrscheinlich auch, weil er ein bisschen von diesem Grand Slam zehrt, aber auch trotzdem Anfang des Jahres sehr konstante Ergebnisse eingefahren hat. Jetzt
Ja.
zuletzt halt hier auch jetzt das Spiel gegen Danny Noppert, das ist natürlich bitter. Dann hast du beim 4-5 die Gelegenheiten. Stellt sich 40 Rest nach 12 Darts, kommt noch mal ran und kann das eben nicht nutzen. Dann hat er Anwurf im Entscheidungsleck. Und das sind dann so ja, viele kleine Momente, wobei Lukas Wenig so ein kleines Müh irgendwie fehlt. Der Nachname soll da jetzt ja kein Omen sein oder so. Aber das ist halt so, das glaube ich, muss man auch bei den Spielern der zweiten Reihe irgendwie akzeptieren. Also ich finde da auch diesen Realismus ein bisschen angebracht. Viele Spieler, die so in ihrer Zweijahreskarte jetzt auch stecken, die wahrscheinlich von der Tour erstmal fallen oder vielleicht holen es ja Weber und Grüllich auch wirklich über die Development Tour raus. Kann man sich echt nur wünschen. Aber ja, ist halt immer die Frage, ob man das nur sieht, weil man eben den Blick auf die Deutschen so hat. Das glaube ich,
Ja.
gehört auch dazu. Aber insgesamt schon die Breite, die jetzt hier in diesem Block wieder unterwegs war, das war schon, ja. Leider dürftig. Martin Schindler, ja, vielleicht mit einem 97er-Schnitt bei der Niederlage gegen Conor Scott. Zumindest leistungstechnisch ein gewisser Lichtblick, den er da setzen kann. Aber sonst, ja, ist das viel Durchschnitt, was wir hier an dem heutigen Tage gesehen haben. Das stimmt schon.
Ja, und
Tja.
also in dem Fall ist es ja auch wirklich ein Bild, wenn man es mit Zahlen niederlegen will. Ich glaube 10-2, also 10 Spieler von 12, die in der ersten Runde rausgehen. Und es ist ja auch leider nicht das erste Mal, dass wir sowas sehen. Ich meine, du hast absolut richtig gesagt, für viele Spieler müssen wir es immer noch als wichtige Erfahrung auch abbuchen. Also da haben sicherlich auch insbesondere die jungen Spieler wie Marvin Kraft oder Jorik Hofkens auch so eine Art, auch wenn ich den Begriff nicht mag, Welpenschutz, ne, wo jeder Sieg am Ende auch natürlich unfassbar wichtig für die Psyche ist und auch na, generell, um sich an diese Tour zu gewöhnen. Aber wir alle wissen auch, dass einige Spieler von unseren Tourcard-Holdern auch wirklich noch sehr viel Zeit haben, sich zu entwickeln. Und das Letzte, was diese Spieler brauchen, ist jetzt noch den Druck von außen wahrscheinlich.
Ja, ich glaube, damit ist das für diesen Proto-Block zumindest auch in Ordnung, weil ja, wir haben eben dieses eine Highlight, was wir jetzt für eine positive Folge nutzen und
Genau.
wo wir uns über Gabriel Clemens großen Erfolg freuen, der, wie wir jetzt schon festgestellt haben, nicht für die großen Major-Teilnahme in der kürzeren Zukunft reicht. Und da sind wir dann tatsächlich in diesem Abschluss des World Matchplay Races aus meiner Sicht auch angekommen, weil es waren eben drei Spieler hauptsächlich: Derek Gernike, Kim Heibrechts hat noch so eine Außenseiter-Chance gehabt, aber sonst Damon Hatter und Dave Chisnell, die da drin waren. Die Geschichte um Heibrechts, die war dann nach Matchstarts gegen Jeffrey Sparidans ganz schnell erledigt. Daryl Gurney verliert dann im Decider gegen Madas Rasma und somit hat dann wirklich Dave Chisnell auf den letzten Drücker das noch gepackt und hat die Matchplay-Qualifikation gesaved. Ein 79er Average im ersten Spiel gegen Greg Ritchie, das muss man dann auch sagen, reicht zu einem 6:4 Erfolg. Und damit war dann nochmal so ein Sieg im Kasten. Also ja, ist natürlich bei 34 Events insgesamt im Jahr. Gurney hat es halt verschaukelt in den letzten Wochen, das muss man einfach
Natürlich, ja.
sagen. Auch viel auf der European Tour. Man hat gesagt, okay, da hat Chizzy eben seine Siege eingefahren und dann spitzt sich das auf so einem Tag zu, aber ja, ist letztendlich verdient hier drin.
Ja, und dann ist es ausgerechnet so ein zerfahrenes Spiel wie gegen Greg Ritchie, was dann den Unterschied ausmacht zwischen Dave Chisholm und Daryl Gurney. Am
Beide
Ende
Spieler unter
700.
80, ich glaube Richie
Ja.
75, ja.
Am Ende 750 Pfund, die Daryl Gurney am Ende nur vom World Matchplay trennen. Aber so ist es jetzt. Und jetzt sehen wir eben Dave Chisnell. Damon Hatter war ja auch noch so ein bisschen unter Bedrohung vor diesen zwei Turnieren. Aber da brannte dann auch gar nichts mehr an. Dementsprechend, ja, steht jetzt auch zumindest das World Matchplay-Feld.
Dem hätte er auch, ja, erste Runde 99er Schnitt gegen Tyler Thorpe wirklich da dann auch eine sehr, sehr gute Rolle gespielt, sich da scheinbar den Druck nicht aufkommen lassen. In dem Sinne sind wir, glaube ich, bei diesen beiden Players Championships mit einem Haken dran verbunden und können dann auf den Abschlusstag in Leicester gucken, die European Tour Qualifier. Und ja, da haben wir es schon angedeutet, weil den deutschen Kreis, den können wir dann vielleicht ein bisschen zumachen, bevor wir dann noch auf den historischen Greaves-Erfolg
Ja.
kommen. Das vielleicht dann zum Abschluss dieses Blogs, denn ja, es war ein Tag, an dem es das schon mal vorweggenommen, keine deutschsprachige Qualifikation gegeben hat. Und das wurde dann am letzten Qualifier auch so ein bisschen grotesk und ging in eine absurde Richtung, denn ja, das letzte Spiel, was noch offen war, da wurde dann auch die Zeit für die News langsam immer länger und länger. Und ich dachte, wann müssen die doch mal fertig sein? Max Hopp spielt gegen Mario van den Borade das finale Spiel, mal wieder ein Finale eines Qualifiers. Und ich habe es dir schon in der Vorlauf zu dieser Folge gesagt. Ich habe beim Stand von 5:4 gesehen, wie van den Borade die 101 zum Break, zum 5:5 checkt. Und dann dachte ich so, ja, komm, mach's jetzt aus. Ich will es gar nicht mehr mir mit ansehen und gucke Minuten später rein und sah dieses Spiel dann immer noch oben in der Liste bei Dart Connect und wunderte mich und dachte so, okay, muss ich vielleicht noch mal aktualisieren. Dann ist es wieder nicht runtergesprungen, dachte ich, okay, guckst du mal in die Ergebnisliste, das steht vielleicht nur so oben. Aber Pustekuchen, dieses letzte Leck, das ging bis in die elende 12. Runde. Und Mario van den Borade setzt dann den Dart in die Doppel-1 und Max Hopp und die European Tour Qualifier, sie werden keine Freunde in diesem Jahr.
Ja, es ist immer nur diese eine Quali, oder? Wenn ich mich nicht komplett irre, die er
Ja, müsste
geschafft
jetzt
hat.
in. Ich
Ja.
überlege gerade, für was in die Leverkusen jetzt ist es ja nicht, da ist Lukas Wenig dabei, aber ja, das ist eine Quali bislang.
Ja, das ist schmerzhaft und gerade wenn sie natürlich so, es ist ja nicht mal mehr das Silbertablett, was das war. Also am Ende sind es drei, vier, fünf Runden, glaube ich, bei denen er auf drei steht und einfach auch diese blöde Eins nicht wegbekommt, weil er jedes Mal wieder die drei überwirft. Verdammt ärgerlich und damit natürlich auch sehr wichtiges Preisgeld, was ja auch nochmal angehoben wurde für die erste Runde bei einer European Tour naja, liegen zu lassen. Das ist natürlich sehr ärgerlich, insbesondere weil ja eigentlich gerade so viel für Max Hopp spricht. Also ich habe ja schon gesagt, das ist ja fast schon aus Max Hopp Sicht ärgerlich, dass nur zwei Siege aus diesen beiden Turnieren bei rumkamen, was trotzdem natürlich sehr souverän ist und ja, den WM-Platz natürlich und den Tourcard halt weiter untermauert. Aber dass dann auch so ein Tag nicht belohnt wird und na, ein solider Qualifier-Tag auch mit einer Qualifikation, das ist in dem Fall, in der Art und Weise, wie es passiert ist, besonders ärgerlich.
Ja, Funk war lange Zeit ja auch wirklich im Finale mit dem 100er Schnitt unterwegs und dann ist das in diesem letzten Leck mit den Matchstarts halt manchmal so eine Sache. Hatte ja Greg Ritchie klar geschlagen, Gabriel Clemens dann, der jetzt ja auch durch diesen Players Championship-Erfolg, muss man vielleicht auch nochmal sehen, ja auch jetzt wieder gesetzt ist bei diesen Qualifiern, also in dem Fall jetzt an Position 10 wieder. Also da rückt man natürlich in der Pro Tour Rangliste auch in eine gute Position für die Qualifier, konnte sich hier an diesem Tag dann auch nicht mit einer Quali belohnen und ja, dann hat man eben Max Hopp in diesem Finalspiel, wo es leider etwas zusammenbricht. Insgesamt ja überhaupt nur drei deutschsprachige Spieler. Wir haben Qualifikanten gesucht für Budapest und für Prag. Nur drei deutschsprachige Spieler, die im Finale überhaupt waren. Der nächste war noch Menzo Suljovic. Der, glaube jetzt auch in diesem Block etwas unterm Radar gelaufen und eigentlich eine gute Rolle heute gespielt. Verliert dann 2:6 gegen den starken Stephen Burton. Und zuletzt hatten wir dann noch Lukas Wenig. Auch ein krummes Match so ein bisschen gegen Bo Greaves, liegt dann auch, obwohl Greaves am Anfang auch nicht so gut war, dann plötzlich mit 2:5 hinten, kämmt sich auf 5:5 ran, aber ja, war dann im Decider auch nicht mehr möglich, leider. Also ja, vielleicht jetzt hier noch deutlich mehr als bei den Players Championships ist natürlich dann dieses direkte Duell gegen die anderen aus der zweiten Reihe, wo man sich eben dann auch behaupten kann und über die European Tour Qualis vielleicht auch ja, das wichtigste Preisgeld für die
Ja.
Tourkarten etc. holt. Ja, da war es dann schon in der Breite zu dünne.
Ja, mal wieder, leider. Es setzt sich ja auch durch. Also im ersten Turnier gar kein Deutscher, im Finalduell der Qualifier, im zweiten dann eben Wenig und Hopp. Beide scheitern im Decider. So, er hat sich einfach nur das Bild verfestigt, was wir schon aus den Tagen zuvor gesehen haben und leider auch bisher aus diesem Jahr. Dass es da dann nicht weiterging. Ja, und auch sonst von den Qualifiern her, muss man, glaube ich, sagen, um da noch mal kurz drauf zu blicken, natürlich auch viele Namen, die sich festsetzen. Also einer, der sich natürlich weiter festsetzt, ist der schon bereits häufig genannte Christo Reyes, der sich wieder eine Doppelqualifikation sichert. Und Moritz, also diese Finalduelle sind ja auch brutal. Also der spielt in beiden Finalduellen über die 100er-Marke, schlägt im 12. Turnier dann noch Bradley Brooks im Decider sogar mit 102. Zuvor war es ja Mickey Mansell, den er deutlich schlägt, mit 6-1 mit einem Schnitt von über 100. Also das ist wirklich brutal, wie der sich wirklich durch jedes einzelne Turnier kämpft.
Ja, und da hast du schon dieser Decider auch gegen Brooks, das war auch so eine Achterbahnfahrt, lag 0-2 hinten, dann führt er 3-2, dann liegt er wieder 3-5 hinten und zieht das dann 13, 11, 15 Darts. Brooks stand beide Male auch nach 12 Darts echt gut bereit, stand auf 40 Rest, hat im letzten Leg dann auch nochmal eine sehr starke Aufnahme, um sich 54 zu stellen und dann checkt Reyes halt auch so eine 77 trocken in drei Darts. Ich würde es auch ihm zutrauen, dass das so der letzte Dart auf Tops nur war, der ihm überhaupt geblieben ist. Und ja, absolut beeindruckend, was Reyes hier macht, ist auch was die Qualis insgesamt betrifft. Muss jetzt bei 8 angekommen sein. Der nächstbeste ist dann Kim Heibrechts mit 5. Also 8 aus 12 ist natürlich eine Quote. Und heute an diesem Tag, ich hatte es auch rausgeschrieben, vor dem Spiel gegen Bradley Brooks, die Leckdifferenz, die lag bei 36:8. Also der hat die vorherigen 6 Spiele an diesem Tag durchschnittlich eher mit 6:1 als mit 6:2 gewonnen. Das ist dann schon ja, eine krasse Geschichte für sich. Christo Reyes, weitere Doppelqualis hatten wir dann heute noch für Keane Barry und Connor Scutt. Kann man sicherlich auch kurz mal reinwerfen, weil der hat auch einen Qualifier für die Czech Darts Open gespielt, wo 99 Punkte sein schlechtester Average waren. Hatte auch Tom Sykes aufgehalten, der schon im European Tour Halbfinale kürzlich war und dann abschließend nochmal ein 108er Schnitt gegen Ricky Evans. Also auch da Connor Scutt scheinbar wieder auf einem aufsteigenden Ast, ja, so ein Name, wo man sich auch fragt, müsste ja eigentlich auch mal eher um Titel mitspielen und ist vielleicht so ein bisschen Sand ins Getriebe gekommen. Das scheint jetzt weg. Um Titel mitspielen ist etwas, was Bo Greaves schon geschafft hat.
Ja.
Und die fällt dann als Name auch für die letzte Doppelqualifikation in diesem Block, denn ja, wenn es einmal der Bann gebrochen ist, dann klappt es natürlich auch zweimal. Lukas Wenig war der Leidtragende und ja, Geschichte geschrieben, mal wieder als erste Frau nimmt Bo Greaves an der European Tour teil und ein, ja, wenn wir über Reyes sprechen zum Beispiel, auch bei Greaves natürlich ein überfälliges Thema.
Ja, definitiv. Und trotzdem, einmal mehr ist Bo Greaves historisch, ne? Also wie oft wir allein in diesem Jahr schon irgendwelche Rekorde von Bo Greaves gebrochen haben, sehen. Ist schon beeindruckend. Im 15. Jahr der European Tour jetzt das erste Mal, dass eine Frau auf der European Tour im Hauptfeld auf der Bühne stehen wird. Ich meine, wir hatten ja schon Lisa Ashton, die als erste Frau eine Tourcard hatte, aber sie hatte es nie auf diese European Tour Bühne geschafft, trotz ja auch guter Ergebnisse teilweise auf der Pro Tour. Bo
Sie
Greaves
hat halt
ist,
Corona dabei, ne? Das war so das
das
Bittere
stimmt.
für Ashton, ne? Also ich
Ja.
glaube, in ihrer Zeit fielen 6 European-Tour-Turniere
Ja.
und ich weiß auch gar nicht mehr, wie bei Zweien gab es auch, glaube ich, gar nichts. Oder ja, gab es einen Qualifier, aber keine
Ja.
großen Möglichkeiten.
Ja, und dafür, dass sie auf der Pro Tour ja dennoch dann, ich glaube, dann auch mal im Viertelfinale stand und so, das wäre sonst vielleicht natürlich möglich gewesen. Jetzt ist es natürlich Bo Greaves, ja, und auch da, es hat sich angedeutet, dass es früher oder später passiert. Jetzt ist es endlich passiert. Die Bolton geschlagen, Charlie Manby geschlagen, dann den deutschen Arno Merk auch noch 6-4 bezwungen und ja, dann noch gegen Tom Bissell, der ja wieder auch ein gutes Spiel gezeigt hat. Aber ja, 103er Average gegen Bissell mal eben gespielt. Wenn Bo Greaves wirklich so weitermacht, da können wir uns echt freuen. Ich bin gespannt auf ihre erste Performance auf der Bühne auf der European Tour. Da müssen wir, glaube ich, noch so ein bisschen sie auch kennenlernen, was sie da auf der ganz großen PDC-Bühne neben der WM auch schafft. Aber da bin ich sehr gespannt.
Weil ich mache mir da, glaube ich, überhaupt deine Gedanken. Und
Ich auch nicht.
wenn man jetzt sieht, ja, auch ein Tom Sykes, den wir jetzt eben erwähnt haben, der ein Halbfinale in der Slowakei mal so aus dem Stand einfach spielt. Wir hatten zuletzt einen Jimmy van Ski, der ewig gewartet hat und dann auch irgendwie natürlich mit etwas Losglück oder Spielglück auch sicherlich dabei, aber auch direkt so einen Run geschoben hat. Ich kann mir das sehr, sehr, sehr gut vorstellen, dass Bo Greaves das ähnlich gelingen wird. Mal gucken natürlich, was so Absagenkultur betrifft. Wurde ja so ein bisschen angedeutet, dass die zweite Jahreshälfte da vielleicht ein bisschen weniger Absagen der Topstars beinhaltet. Also es insgesamt vielleicht auch schwieriger wird, nochmal als Qualifier sich durchzusetzen, weil eben die Premier League vorbei ist, ein bisschen mehr Zeit da. Die Top Guns brauchen auch die Spielpraxis vor den Majors nochmal auf der Bühne. Von daher, ja, bin ich ebenso gespannt wie du, aber glaube echt. Das kann auch knallen,
Ja,
das kann auch direkt beim ersten Turnier eine Finalsession geben. Gar kein Thema. Sie ist ja auch von dem Preisgeld her auf dem Floor ist sie eine Top-10-Spielerin. Klar, da wird viel von den Topstars abgesagt, aber da sind dann halt Namen wie Luke Woodhouse, Ross Smith. In diesem Territorium bewegt die sich auf dem Floor momentan schon. Und ja, das darf sich dann jetzt auch endlich auf der European Tour fortsetzen. Ich weiß nicht, hast du sonst noch von den Tourcard-Holder-Qualifiern eine Geschichte? Sonst, ja, flattern wir noch kurz die Namen durch. Wie gesagt, Barry, Scott, Reyes, Greaves, das sind die Doppel-Qualifier. Dann haben wir Adam Leake, der sein
Ja,
Debüt
der wäre mir jetzt auch noch
bekommen wird.
aufgefallen.
Genau, auch einige gute Leistungen dabei gab. Natürlich seinen besten, den 100er-Schnitt gegen Dominik Rüllig gespielt. Das dann wieder für alle, die Dinge nur durch die deutsche Brille sehen, dann ist das natürlich typisch, dass das so passiert. James Hurdle ist dabei. Samuel Price, der wird jetzt in Leverkusen sein Debüt geben, ist dann auch nochmal dabei. Mike Keuvenhoven hatte ich hier noch dabei. Und Richie Attehouse, auch 100er Schnitt im Qualifier-Finale gespielt. Für Prag sind es dann Rob Owen, Jeffrey de Graaf, Stephen Burton, wie gesagt, Kim Huijbrechts, der so der zweite große Mann nach Christo Reyes ist. Und das werfe ich dann noch so zum letzten mal hier ein. Reyes natürlich jetzt mit den vielen, vielen Qualifikationen ja auch wirklich sich ins Grand Prix Race hochgespielt. Auch mit diesem Finale ist er jetzt auf Platz 15 der Pro Tour Plätze, hat damit Nico Springer und Martin Schindler hinter sich gelassen.
Nach 6 Monaten.
Springer, genau, das muss man auch sagen. Springer ist jetzt noch knapp drin und Schindler knapp draußen jetzt im Race zum World Grand Prix. Also es könnte auch bitter laufen, dass eben gar kein deutscher Spieler beim World Grand Prix am Start ist, aber das wird sich erst in den nächsten Wochen so richtig zeigen.
So ist es, genau. Nee, sonst ist mir tatsächlich jetzt auch kein großer Name aufgefallen, der sich jetzt, glaube ich, noch eine Geschichte lohnt. Adam Leake natürlich irgendwie auch eine tolle Geschichte, dass es da jetzt auch relativ zeitig, zumindest auch im ersten Proto-Jahr auch für das erste European Tour-Turnier gereicht hat. Ich meine, vor 6 Monaten kannte den ja wirklich noch niemand.
So ist es. Und dann sind wir, glaube ich, hier von dem Proto-Block einmal durch und springen nochmal zurück Richtung Wochenende. Und da können wir ja nur deutsche Geschichten haben, die toll und fröhlich sind, weil wir sind auf der PDC Europe Next Gen. die nach einer Woche dann schon wieder in Österreich Halt gemacht hat. Also da ging es jetzt Schlag auf Schlag und dort wurde dann erneut eben in Ried im Innkreis gespielt. Auch nochmal mehr Teilnehmer als am letzten Wochenende, 200 Stück waren insgesamt da und ich hatte dann auch nochmal geguckt wegen der These, dass eben vor allem die deutschen Spieler dann auch von dem grenznäheren Ort angezogen werden. Also es waren dann auch im Wesentlichen damit 156 Spielern am meisten vertreten, aber eben auch 41 Österreicher, dazu zwei aus der Schweiz, einer aus Luxemburg. Das nochmal so als Gesamtbild, weil Kevin und ich ja auch letzte Woche darüber gesprochen hatten. Anderes großes Turnier in Österreich parallel und ja, hat sich jetzt hier nochmal bei den Teilnehmerzahlen ein bisschen mehr sogar getan. Wir hatten zwei Events und ja, eigentlich kann man so ein bisschen fast im Doppelpack auch moderieren, weil egal was da gespielt wurde, am Ende des Tages sind zwei Leute im Finale. Einen, den wir schon die ganze Saison über sehen, unglaublich, die Entdeckung der Next-Gen-Saison, das kann man definitiv sagen. Jamie van de Weerdt, der zunächst am Samstag im Finale gegen Jan Schmidt unterliegt, der in seinem ersten Endspiel gewinnt. Und ja, am Sonntag gibt es dann nochmal das gleiche Duell und dann erlöst sich wirklich van de Weerdt in der fünften Finalteilnahme. Endlich ist er dann auch wirklich ganz oben verdient und ich gebe dir freie Hand, wo du ansetzen möchtest. Das sind die beiden Namen, die hier an diesem Wochenende wirklich abgeräumt haben.
Ja, Van de Weerdt ja wirklich auch, ich glaube, einer der Spieler, der wirklich ja jedes einzelne Turnier, glaube ich, mitgenommen hat bis jetzt von dieser Next-Gen-Tour. Und wieder, ja, hat sich's gelohnt. Finalteilnahme, zwar wieder knapp im Finale gescheitert, aber dann eben, wie du richtig sagst, im fünften Turnier dann auch der erste Titel für Jamie Van de Weerdt, der sich auch angekündigt hat, spielerisch. Also das ist ja schon beeindruckend, wie er sich, seitdem er sich auf der Next-Gen-Tour gibt, regelmäßig gibt, zeigt und mit was für einem Niveau er sich zeigt. Hat sich ja jetzt auch nach diesen beiden Turnieren die Tabellenführung gesichert in der Order of Merit von der Next-Gen-Tour. Das hat natürlich jetzt keinen riesen Effekt, weil am Ende geht es darum, qualifizierst du dich für die Super League oder nicht? Aber dennoch ist ja ein Statement, dass er der konstanteste Spieler dieser Next-Gen-Saison bis jetzt ist, aber auch Jan Schmidt. Also beeindruckend, was der hier abgerissen hat. Auch auf dem Weg ins Finale oder auf dem Weg zum Titel eher hinten raus. Also erstens auf dem Weg auch einen 100er-Schnitt mal gespielt, aber auch im Halbfinale mit einem Schnitt über die 92er-Marke, dann Patrick Reisenecker besiegt, viel im oberen 80er-Bereich. Ja, das ist folgerichtig, dass beide Spieler hier auch an beiden Tagen ins Finale gekommen sind. Übrigens einmal Master-Out gespielt worden am Sonntag, am Samstag dann der FA-Cup-Modus. Auch das muss ich sagen, ich hab jetzt nur nebenher verfolgt, aber ist auch mal eine ganz interessante Abwechslung. Und was ist dir sonst noch so aufgefallen von den Namen her? Ich meine, es waren ja auch viele nicht da, viele Topstars, und das darf man auch nicht vergessen. Von Dragutin Hovat über Paul Krone, wer war noch nicht da? Jetzt habe ich es eben
Daniel Klose hat auch
geschlossen.
mal ausgelassen,
Klose
Florian
natürlich,
Kreis.
genau. Finn Behrens war nicht da, Marcel Hausotter, Jared Becker, der ja auch bis jetzt sehr gut dasteht. Aber dennoch sind die Spieler, die ganz oben stehen oder mal wieder im Finale stehen, eben auch doch Altbekannte.
Ja, aber genau, das ist durchaus aufgefallen, dass eben Klose Preis. Ich hatte auch überlegt, ob das einen Zusammenhang mit Leicester gab, weil es waren jetzt leider nicht so viele Absagen für diesen Pro-Tour-Block, dass es so
Nachrückerchance,
tief
ja.
in die Challenge-Tour gereicht hätte, aber ist natürlich ein Risiko, was man dann auch geht. Buchst du jetzt schon mal Next Gen alles ein und du wirst dann vielleicht doch noch gerufen und hättest da vielleicht auch noch den einen oder anderen Urlaubstag oder so, den du dafür dann aufwenden würdest, Pro-Tour spielen zu können. In dem Sinne war halt eben das Top-Regal etwas ausgedünnter, van de Weerdt da schon der Topmann, der noch übrig war. Und ja, ist dann aber, wie du schon auch richtig gesagt hast, absolut stark, dass der wirklich in jedem einzelnen Turnier das so durchzieht und keine Lücken lässt und ja, auch sich von diesen Rückschlägen ja auch immer wieder erholt, weil du denkst ja vielleicht auch irgendwann, warum will das denn nicht im Finale klappen? Ist vielleicht dann auch weniger Druck auf den Spielen davor, aber wie oft er auch davor schon in den Halbfinals stand und ja, jetzt sollte es klappen. Die ersten drei Finals waren dann wirklich gegen Klose und Krone. Das sind dann schwierige Duelle jetzt gegen Jan Schmidt eben. Ja, beide Male sehr gut unterwegs gewesen. Beide Male spannende Spiele gewesen und somit dann auch völlig verdient sich an die Spitze der Rangliste gesetzt. Jan Schmidt will ich auch einfach erwähnen, weil ja auch erst 21 Jahre alt, hat in diesem Jahr sein European Tour Debüt gegeben und hätte ich jetzt vielleicht so vor 2 Jahren noch nicht so dick auf dem Zettel gehabt. Und da sieht man dann aber schon die stetige Entwicklung auch wirklich. Und das ist dann auch vom Schnitt, was der mittlerweile spielt. Da ist echt regelmäßig auch was im 90er-Bereich dabei. Ich hatte auch mal so durchgeguckt. Der verliert auch eigentlich nur gegen die Top-Namen. Also Jarrett Becker, gegen den er rausgeht, aber dann eben auch Daniel Klose, André Velge, Florian Hempel, Dragutin Horvat, das ist eigentlich nur oberstes Regal, gegen die er dann bei der Next Gen
Ja.
überhaupt ausscheidet. Und ja, das ist dann schon sehr, sehr beeindruckend, was der mittlerweile macht. Im letzten Jahr schon ja Super League-Debüt über die Jugendrangliste. Und in diesem Jahr wird es dann eine bessere Setzung für ihn geben, was natürlich auch für die Gruppe dann sehr, sehr spannend sein wird. Sonst Schlaglichter, ja, was mir auch gefallen ist, wieder im FA Cup-Modus Patrick Greisenegger im Halbfinale. Also, das ist der Mann des FA Cup-Modus, aber auch, ja, leistungstechnisch hat man jetzt gesehen, der hat das echt bestätigen können. Und ja, auch den werden wir in der Super League sehen. Freue ich mich sehr drauf. Lee Mendel Lawrence auch mal mit einem Halbfinale und ist damit jetzt auch in der Super League-Thematik wieder voll mit drin. Ansonsten jetzt vom ersten Event zum Beispiel im Viertelfinale würde ich Kevin Huesen auch mir rauspicken, der das letzte Wochenende nicht gespielt hat und jetzt einfach dahin kommt und auch ein Top-Wochenende spielt. Und ansonsten zwei Namen, die ich noch hatte. Mika Donnevär, der ist wirklich richtig on fire wieder. Warte eigentlich auf den Ausbruch, dass der wirklich den Next-Gen-Titel auch einfährt, aber der war richtig stark und Pascal Virotzis, ich kann es leider nicht confirm, aber spielt hier in der Gruppenphase eine 115,62 gemacht bei 3 Legs, aber trotzdem steht der Wert da und dürfte einer für die Rekordbücher sein. Und Donnevär und Virotzis haben dann auch gegeneinander gespielt, beide 96, also ja, das war wirklich noch
Ja,
so ein starkes Ding.
und sonst vielleicht, um noch ein paar Namen zu nennen, wo man sagt, okay, die konnten jetzt nicht davon profitieren, dass so viele Topstars abgesagt haben. Also, wenn wir da anfangen, bei Michael Hurz natürlich ein langjähriger Super League-Spieler, der nicht so richtig in Tritt kommt. René Adams konnte das sensationelle Wochenende zuletzt jetzt auch nicht unbedingt bestätigen. Da kam es auch nicht zu einem richtigen Run. Kevin Troppmann habe ich auch gedacht, da könnte jetzt was an diesem Wochenende gehen. Da ging leider auch nicht so viel. Ein Achtelfinale immerhin, aber da muss natürlich hinten raus noch ein bisschen mehr kommen. Aber ja, doch auch natürlich ein paar Spieler vom Namen her, die jetzt an diesem Wochenende trotz der vielen der einiger Absagen jetzt nicht so richtig profitieren konnten.
Dann ist noch meine Lieblingsstory vom Samstag gewesen. Dreimal Carsten Hoffmann gegen Marcel Walpen. Also Marcel Walpen wird diesen Namen nicht mehr lesen können. Der hat wirklich an einem Tag dreimal gegen Carsten Hoffmann verloren. Eben zweimal in einer Dreiergruppe. Das musste schon mal passieren, dass die überhaupt gegeneinander gelost werden in einer Dreier- und nicht in eine Vierergruppe. Und dann geht es in der ersten K.O.-Runde direkt wieder gegen den gleichen Gegner. Aber so ist eben der Modus. Das ist dann ebenso möglich. Und wir hatten natürlich noch die Story von Danny Diller so ein bisschen an diesem Wochenende, der am Samstag ja aus der ersten K.O.-Runde gestrichen wurde und man dachte sich, okay, nicht rechtzeitig an Bord, was war da los? Aber ja, hat scheinbar wirklich verpasst. Gegner hätte auch gern spielen wollen, aber da wurde dann knallhart zugemacht. Ja, hat das dann auch so ein bisschen in der Instagram-Story kommentiert, auch so ein bisschen, ob da vielleicht mit zweierlei Maß gemessen wird. Gut, wir waren jetzt nicht vor Ort, deswegen kann ich es nicht final beurteilen, aber ja, scheint deutlich gemacht, dass ja man das jetzt akzeptieren muss, aber eben schade, dass das irgendwie scheinbar nicht immer gleich gehandhabt wird. Vor allem, weil es da irgendwie auch in einem Nebenraum Practice Boards gab, wo man das dann auch nicht alles gehört hat. Aber gut, das gehört dazu. Umso interessanter dann, dass er eben am zweiten Tag dann sogar das Halbfinale erreicht, das erste Mal überhaupt. Ja, auch ja so diese Reisegruppe um Paul Krone, Daniel Bauer, die viel zur WDF fahren. Das ist ja auch dann immer zum Beispiel auch bei den Dutch Open dabei gewesen. Und sonst hatten wir noch Tim Scholz mit einem Halbfinale. Auch das so ein bisschen aus dem Nix, war jetzt nicht sein erstes Halbjahr bislang bei der Next Gen, aber auch der ist jetzt wieder mittendrin, was die mögliche Teilnahme an der Super League betrifft.
So ist es.
Also können wir so ein bisschen Ranglisten-Stuff noch schnell aufmachen zum Abschluss. Also genau, Vannevert ist jetzt vorneweg an Klose vorbeigezogen. Wir haben zwei Österreicher, Tringler und Reisenegger, die sind für mich aktuell safe. Das müsste auch für René Adams gelten. Und dahinter ist der Kampf dann wirklich eröffnet. Carsten Hoffmann, Finn Behrens, Mika Donnewert gewinnen. Ja, das sind die drei, Hoffmann, Behrens, Donnewert, bei denen schon ganz ordentlich aussieht. Und dahinter wird es dann wirklich spannend. Dragutin Horvat jetzt aktuell dann knapp draußen, Marcel Walpen eben auch. Also der erste Schweizer in der Super League, da verabschieden wir uns für den Moment zumindest wieder von. So sieht das aktuell dann in der Next Gen aus.
So ist es. Ja, bei Horvath auch wirklich ein bisschen, naja, komisches erstes halbes Jahr. Wir wissen ja auch nicht richtig, so richtig, was da war, aber die ganz großen Ergebnisse haben wir jetzt noch nicht von ihm, noch nicht von ihm gesehen. Da war auch viel, naja, Luft nach oben noch. Mal sehen. Aber sobald er ein bisschen wieder seinen Touch bekommt, da reicht ja ein, zwei gute Turniere, um sich dann wieder voll in die Ränge zu spielen.
Ich glaube, also ein Horvath, der muss einfach nur da sein. Der muss nur
Naja.
anreisen und dann wird der irgendwie einen tiefen Run auch haben können. Und wenn er dann Bock hat auf die Super League und vielleicht sich jetzt dachte, gut, die Reise nach Österreich, die muss es jetzt nicht unbedingt sein, alles andere nehme ich wieder mit, dann müsste der es auch packen. Ist ja auch die Frage, ob zum Beispiel ein Florian Hempel hat ja das zweite und das dritte Wochenende gespielt, ob der sich auch sagt, komm, da sattel ich jetzt nochmal drauf auf, weil auch bei beiden Wochenenden glaube ich, dass er nur ein Turnier gespielt hat. Also nachdem welcher Exhibition-Kalender oder so da noch zuschlägt, was da für andere Termine sind. Wir werden es hier verfolgen, aber das waren jetzt wirklich 2 Wochen hintereinander Next Gen, deswegen ja auch echt cool, das so im Stream alles zu verfolgen und wir bleiben dran. Sonst haben wir Dart aus aller Welt noch, ja, nicht die ganz, ganz großen Ereignisse. Auf der DPNZ-Tour in Neuseeland kristallisiert sich Ben Robb immer mehr als WM-Teilnehmer raus. Also das ist eigentlich klar. Osteuropäische Qualifier für die European Tour sind schon spannende Namen. Michal Smejda, David Pisek, die kommen jeweils zu einem zweiten Auftritt. Und Martin Homola aus der Slowakei kommt zum Debüt, hat sich also für ja, die Slovak Darts Open nicht qualifizieren können, aber hier dann eben erfolgreich beim East Europe Qualifier. Das sind drei Namen für die Bühne. Wir hatten im E-Dart ein großes Turnier am Nürburgring, die DLMM. Ja, deswegen auch wahrscheinlich interessant, weil wirklich das Who is Who des deutschen Dartsports auch wirklich dabei war, auch was Steel Dart anbetrifft. Also und Daniel Klose, Lukas Wenig, die ich weiß es auch ehrlicherweise gar nicht, McLeods oder McLeods. Dieser Name ist für mich total verwirrend. Mir wird immer
Das
McLeod
verstehe ich.
ausgesprochen, das ist aber es. Geht nicht in mein Gehirn rein, dass das so sein soll. Aber Leon Weber, Kai Gotthardt, Marvin Kraft, Dominik Grulich, Florian Preiss, alle waren sie da. Für die Sieger eben die McLeods mit Klose und Wenig, für die ganz nach Las Vegas gehen aufgrund des Titels. Und ja, das war da so los. Und sonst hatten wir bei der WDF noch die Gibraltar Open und Classic. Markus Meyer hat sich da nämlich durchaus hervorgetan.
Ja, gleich doppelt übrigens. Einmal natürlich sogar ins Finale gekommen und dort musste er sich erst Mitchell Lawrie geschlagen geben, gegen den man ja durchaus in der aktuellen Verfassung, spätestens seit Lakeside im vergangenen Jahr, ja, erstmal schlagen muss. Also das ist absolut in Ordnung. Top-Ergebnis für Markus Meyer und davor auch ja schon bis ins Halbfinale eingezogen am Samstag. Und Irina Armstrong auch wieder im Finale dabei gehabt. Also ja, erfolgreiche Ergebnisse. Armstrong natürlich wieder voll auf Lakeside-Kurs. Bei Markus Meyer ist es noch eine ganze Ecke, aber dennoch, also tolles Wochenende für ihn, hat so, glaube ich, auch niemand kommen sehen.
Ja, und zeigt sich dann auch manchmal so, ja, die Wahl des richtigen WDF-Turniers, die ist auch manchmal eine kritische. Und zu gucken, was ist jetzt wo das bessere Teilnehmerfeld, ist das Silber, ist das Gold, wo sind die Weltranglistenpunkte zu sammeln, um sich dann irgendwie doch zur Lakeside zu spielen.
Wird ja auch spannend sein, wie viele auch Deutsche natürlich oder generell Kontinentaleuropäer man dann in Vegas sieht, ne, wenn dann die World Masters dort stattfinden.
Ja, das haben wir ja dann wirklich auch nächste Woche, aber dann dazwischen liegt noch eine Folge. Genau, World
Ja.
Masters, WM Qualifier, das in Las Vegas ja auch Terminfindung, die ja kritisiert wurde. Mal gucken, wie wir da noch hier bei Shortleg darauf eingehen. Ist ja nicht immer das Riesenthema bei uns WDF, aber ja, immer mit im Blick. Das ist dann vielleicht auch für den Ausblick genau das Richtige, weil heute der WDF Europe Cup Youth in Irland losgegangen ist. Natürlich auch einige Teilnehmer aus Deutschland damit dabei, werden wir bis zum Wochenende verfolgen, wo dann die Asian Tour in Singapur halt macht und eben vor allem die European Darts Open in Leverkusen stattfinden. Aus deutscher Sicht da Martin Schindler, Nico Springer, als Qualifier auch Lukas Wenig dabei und ja, das Quartett an Host Nation Qualifiern, das könnte eigentlich passender nicht sein, als jetzt Namen sind, über die wir heute gesprochen haben. Dragutin Horvat, Daniel Klose, gut, jetzt bei der Next Gen ja nicht dabei, aber eben Jamie van de Weert und Jan Schmidt. Also das ist, ja, besser kann es ja eigentlich nicht laufen, weil ich finde es manchmal so bitter, du qualifizierst dich vielleicht vor 2 Monaten und läufst dann bis zum Turnier in eine kleine Formdelle hinein, aber hier, besser kann es ja nicht laufen.
Ja, das stimmt. Bin ich mal gespannt. Ich habe ehrlicherweise noch gar nichts von verfolgt, so richtig. Aber werde da jetzt auch mal einschalten.
Ja, am Freitag dann die European Darts Open in Leverkusen. Jan Schmidt, der dann, ja, wir haben den Walk-on-Song mittlerweile geändert. Wir hatten einen Kommentar auf Instagram. Vielen Dank nochmal dafür, dass eben Lightning und das Cars-Motto, das ist ja alles so das Ding und aus dem Film dann auch das Lied Life is a Highway. Wir werden ganz genau hinhören, ob das dann
Ja.
auch aus den Boxen kommt und dass es nicht Boulevard of Broken Dreams ist, wo auch immer das herkam. Ich habe es bislang noch nicht herausgefunden, aber. Das werden wir ab Freitag dann verfolgen und damit machen wir hier den Deckel drauf auf eine Folge. Wir hatten eine historische Bo Greaves, wir hatten ja bittere Erlebnisse aus deutscher Sicht nochmal heute und umso schöner, dass eben Gabriel Clemens nach 8 Jahren PDC-Tourkarte auch einen Titel eingefahren hat. Und mit diesem positiven Fazit gehen wir dann doch hier raus aus Shortleg, dem Daten.de-Podcast. Präsentiert von Bulls. Habt eine gute Zeit und bis zur nächsten Folge.
Ciao.